Am 3. Oktober 1990 traten die damaligen neuen Länder, also die ehemalige DDR, der Bundesrepublik Deutschland bei. Vorher hatte die Politik die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion organisiert. Und heute wollen wir über die Währungsunion miteinander sprechen.
Glücklich trotz Geld. Der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Von und mit Matthias Böttcher. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich darüber. Wie gesagt, am 3. Oktober 1990 traten die fünf neuen Länder der damaligen Bundesrepublik Deutschland bei und Deutschland war wiedervereinigt. Das war ein Szenario, ich war damals noch sehr jung oder recht jung und mitten im Studium der Volkswirtschaftslehre und ja, das war schon surreal. Also das konnten wir uns alle nicht vorstellen, dass das passiert. Und es war eine historische Chance, ob sie einmalig war, weiß ich nicht. Sie wurde damals als alternativlos von den Politikerinnen und Politikern, insbesondere dem westdeutschen Kanzler Kohl, so skizziert. Und gut, wir waren auch alle bei seinen Gesprächen mit dem Michael Gorbatschow und den Westalliierten, die es ja nun in der Form längst nicht mehr waren. Also die Bundesrepublik war stark im Westen eingebunden, die DDR war stark im Osten eingebunden. Also diese Nachkriegsszenarien. Dieses Nachkriegsszenario war ja längst überwunden und es hatten sich längst de facto zwei deutsche Staaten etabliert. Ne? Also die de facto Anerkennung der DDR und der Bundesrepublik war längst erfolgt. Und wie gesagt, wir konnten uns das alle nicht vorstellen, dass es jemals eine Wiedervereinigung geben wird. Nur war es so, die D-Mark in der BRD war eine Erfolgsstory. Sie wurde symbolisch verknüpft mit dem Wirtschaftswunder. Also das dunkle Dritte Reich war dann echt erfolgreich überwunden worden und die D-Mark in der Hand zu haben, führte zu einer enormen Aufschwungphase, die unmittelbar nach 1948 begann und in den 50er Jahren prosperierte das Land und die Reisen begannen und die deutschen Haushalte konnten sich neue Möbel kaufen und es wurden neue Gebäude aufgebaut, wieder aufgebaut oder errichtet und ja, das Land erfand sich neu und die Wachstumsraten waren halt gigantisch. Wachstum ist volkswirtschaftlich immer, wenn die Summe aller Waren und Dienstleistungen, die jetzt irgendwie geschaffen werden durch Arbeit und durch Arbeit und Kapital, wenn die zusammenaddiert wird, so ganz, ganz platt erzählt. Und das ist mehr als im Vorjahr, dann nennt man das Wachstum. Ne? Und es hatte Wachstumsraten da zu der Zeit, von denen träumen wir heute nur. Das ist aber auch mathematisch ganz nachvollziehbar, wenn ich von einer geringen Basis ausgehe und 100 Einheiten dazu packe, dann ist das prozentual mehr, als wenn ich bei 1000 Einheiten starte. Also wenn ich bei 10 Einheiten starte und packe 100 Einheiten dazu, na, dann habe ich ja das Zehnfache dazu gepackt. Und wenn ich bei 1000 starte und packe 100 Einheiten dazu, dann ist das absolut dasselbe, aber es sind eben nur 10%. Also dieses Wachstum ergibt sich allein aus dem Status einer Wirtschaft. Wenn eine Wirtschaft oder eine Volkswirtschaft, das Kapital einer Volkswirtschaft am Boden liegt, dann müssen die Wachstumsraten halt rein mathematisch schon höher sein, als wenn eine Volkswirtschaft fortgeschritten ist. Nun denn, das ist aber ein bisschen Statistik, das ist gar nicht so unser Thema. Entscheidend ist, wie wurde das denn gemacht mit der Einheit dann? Also ich erinnere mich an eine Schlagzeile der Bild-Zeitung, das war, ich meine, April 1990, ganz groß in den Farben der westdeutschen Flagge, also schwarz-rot-gelb war da tituliert worden, ja, es geht los mit 1:1 oder so, 1:1. Ne? Und ganz, ganz groß wurde dann gesagt, also vor der politischen Einheit gab es die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Ne? Also was war da los? Also man hatte versucht, die Einheit irgendwie politisch hinzubekommen. Nochmal, Kohl war der Meinung, einmalige historische Chance. Das kann nicht widerlegt werden, das kann auch nicht bewiesen werden, ob er mit der These recht hatte. Er hat sie auf jeden Fall als Kanzler irgendwie hartnäckig ergriffen. Jedenfalls unter seiner Führung. Es war sicherlich nicht nur seine Leistung, also ich meine auch mich zu erinnern, dass es eine SPD-Politikerin war, die diese Währungsunion auch als Vorschlag, in die Diskussion eingeworfen hat. Also er war es beileibe nicht alleine. Wie dem auch sei, Die Idee war, dass man vom Westen aus den Menschen, bevor es zu einer politischen Einheit kommt, im Wirtschaftssystem, im Sozialsystem und mit einer einheitlichen Währung, das sollte natürlich die D-Mark sein, die starke, gute alte D-Mark, zu diesem Weg hilft. Ne? Und man hatte also diese Wirtschaftswährungs- und Sozialunion vorgeschaltet, also die Treuhand übernahm die Abwicklung ehemaligen verstaatlichten Betriebe in der alten DDR und Überführung ins westdeutsche kapitalistische System und das soziale System der Bundesrepublik wurde einfach nach Osten übertragen und übergestülpt. Nicht? Also da gab es keine Gefangenen, das wurde einfach gemacht, ne? Und hat sich bewährt und die soziale Marktwirtschaft sollte auf diese Art und Weise eben 1:1 dort eingeführt werden. Und als drittes wurde eben eine Währung eingeführt und die Bild-Zeitung tituliert 1:1. Das klingt jetzt nicht nach Währungsreform, sondern das klingt nach einer einfachen Umstellung. Der Teufel steckt hier allerdings im Detail. Das hat zwei Folgen gehabt. Im Westen war man gefühlt neidisch. Die Wahrnehmung war eher so, dass die westdeutschen Menschen dachten, ja, das ist ja ganz toll. Die haben da in der DDR auf Deutsch gesagt, also zumindest einige haben das gedacht und gar nicht so wenige, die haben da in der DDR ihren Staat runtergerockt und abgewirtschaftet. Das war zumindest das Bild, was man uns hier politisch die Jahre vorher immer vermittelt hat. Das stand in den Medien und das war unsere Wahrheit hier im Westen. Ich sage unsere, weil ich halt im Westen groß geworden bin. Und jetzt kriegen die hier 1:1 unser gutes Geld auch 1:1 quasi geschenkt, obwohl sie nichts dafür geleistet haben. Und wenn ihr euch erinnert, so ein starkes Leistungsprimat, das ja vielleicht seine Wurzeln auch in den 50er Jahren hatte, nicht? Also leisten, leisten, leisten zum Wiederaufbau. Und jetzt kriegen da Menschen was gefühlt geschenkt, für das sie nichts leisten. Das kam dann bei dem einen oder anderen und bei der einen oder anderen einfach auch nicht gut an. Na, also gewisse Stammtischparolen in den Stammtischen Westdeutschlands, gerade in den Arbeitervierteln, an die erinnere ich mich auch noch ganz gut. Ja, das war die eine Seite und auf der anderen Seite war es so, es war keine 1:1-Umstellung. Also ich weiß, dass das Thema auch nach wie vor politisch heikel ist, deshalb bin ich jetzt hier auch wirklich vorsichtig. Ich versuche das einfach nur zu analysieren. Also in den neuen Ländern war es eben so, dass eben nicht 1:1 getauscht wurde. Also die Löhne schon, ne? Aber die Sparguthaben nicht und die Schulden auch nicht. Also es war dann schon auch eine Form der Währungsreform, also eine abgemilderte Form. Ich las, dass der tatsächliche Umtausch, also es gab dann Anteile, die wurden 1:1 getauscht und ab einem gewissen Guthaben war es dann irgendwie 1:6 und so weiter. Also es war so eine Staffel. Auch da galt, dass Menschen, die im Osten Geld gespart hatten, dass die dann auch einen Teil ihres Vermögens definitiv verloren haben. So, und da gab es durchaus auch Verzerrungseffekte, weil das Ganze anders als 1948 jetzt irgendwie nicht als Nacht- und Nebelaktion und plötzlich und heimlich durchgezogen wurde, sondern das wusste man. Ne? Zu einem gewissen Tag X fuhren dann die LKWs mit den D-Mark-Banknoten nach Osten und dann wurde halt fleißig getauscht und da gab es dann eben auch gewisse Verzerrungseffekte, um möglichst viel rauszuholen, was vollkommen normal ist. Also das würden Menschen immer tun. So, und das war gar nicht unser Thema. Entscheidend ist, dass der tatsächliche Umtausch faktisch über alles gemixt wohl 1:6 zu 1:26 betragen hat. Also eine ganz komische, krumme Zahl, aber Fakt ist, auch hier ist eine teilweise Enteignung der Menschen der Fall gewesen. Ja? Und da war dann auch nicht so die ganz große Zufriedenheit. Wobei die Zufriedenheit vielleicht ein wenig größer war, weil man dann im Osten überhaupt irgendwie an die westlichen Produkte besser rankam und so weiter. Andererseits machte man auch die Erfahrung, dass die Güter des lebensnotwendigen Bedarfs im Kapitalismus der BRD einfach viel, viel teurer waren. Also kleine Anekdote, ich bin ja in einer Bäckerei-Konditorei in Westdeutschland groß geworden als Kind. Und ich war da kein Kind mehr, aber es kam eine Kundin in den Laden und meine Mutter bediente diese Dame und die kam eben irgendwie aus Mecklenburg-Vorpommern und kaufte eben dann Brot bei meiner Mutter und ja, ich war fürchterlich sauer, was Brot so kosten würde, weil das wohl in der DDR alles sehr, sehr viel preiswerter war, also die Dinge des lebensnotwendigen Bedarfs. Man konnte sich vielleicht nicht alles Mögliche sofort kaufen. Ja, also man wartete auf ein Auto 14 Jahre und eine Zweiraumwohnung war jetzt auch mit ein bisschen Wartezeit versehen und so. Aber der lebensnotwendige Bedarf des Alltags war im Vergleich zur Kaufkraft der D-Mark dann im Osten offenbar preiswerter. Also gefühlt war das so. Ich kann das statistisch nicht belegen. Und das war eben nur so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also beide Seiten hatten irgendwie was zu zahlen. Und politisch war die Situation vielleicht alternativlos. Viele Volkswirte im Westen oder einige Volkswirte im Westen haben davor gewarnt, das so zu machen, weil die Produktivität, das ist also quasi die Leistungskraft der Wirtschaft, in den neuen Ländern nur ein Bruchteil der westdeutschen Produktivität war zu dem Zeitpunkt. Also warum auch immer, und das spielt hier auch nicht zur Sache, war es eben so, die DDR war hoch verschuldet und hat keine Wirtschaftskraft in dem Maße entfachen können, wie Westdeutschland zu dem Stichtag Ende der 80er Jahre. Und wurde es politisch eben alternativlos gesehen, das so zu machen. Ne? Also beide haben ein bisschen bezahlt, beide Seiten. Und es ergab sich dann halt so eine leidige Neiddebatte über ein paar Jahre. Ich kann mich da wirklich noch an Wessi- und Ossi-Neiddebatten erinnern. Gruselig, egal wie. Also ich find's nahezu peinlich, dass ein Volk, das nach ein paar Jahrzehnten Berliner Mauer und Teilung und so weiter, dass dann seine Wiedervereinigung findet, dass man sich dann da über 100 Mark Begrüßungsgeld irgendwie aufregt, oder ich finde es auch hochnotpeinlich, dass dann da von der einen auf die andere Seite geguckt wird. Also man hätte das vielleicht rückblickend besser machen können, aber mal ehrlich, Leute, wer hat schon Erfahrung mit solchen Dingen? Das passiert einmal im Leben für einen Politiker, wenn überhaupt, oder eine Politikerin, und natürlich ist es nicht perfekt gelaufen. In meiner Welt darf man da auch Fehler machen, genau wie mit einer Pandemie. Ich sag mal so, wenn wir dann in ein paar Jahren die nächste Pandemie haben, dann hat man vielleicht auch andere Erfahrungen und weiß, wie man mit diesem Land und dieser Pandemie besser umgehen kann. Ja, also wieder ein Trauma, wieder eine Währungsumstellung, wieder eine Veränderung. Zum Glück, sag ich mal, in Anführungszeichen, blieb es dann die D-Mark für die Westdeutschen zum Glück. Fakt ist jedenfalls auch, dass durch diese Umstellung fast 1:1, also wie gesagt 1,6 zu 1,26, Geldmenge geschaffen wurde, weil die Produktivität, also das, was an Gütern und Warendienstleistungen im Osten war, entsprach nicht der Menge Geld, die da geflutet wurde. Und das hat dann auch Inflationstendenzen hervorgerufen. Denn immer wenn die Geldmenge steigt, das hatten wir ja bereits, kommt es zu Inflationstendenzen und so weiter und so weiter. Und die blühenden Landschaften, die man sich wohl erhofft hatte, dadurch, dass man jetzt mal einfach wieder die D-Mark in den neuen Ländern einführt, die blieben aus. Ja, aus verschiedenen Gründen blieben die aus. Nicht in der Form. Also es war deutlich komplexer, das Projekt, als die Euphorie der Einheitsstunden das irgendwie glauben gemacht haben oder hoffen gelassen haben oder wie man das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll gerade. Auf jeden Fall lief es nicht ganz so rund wie in den 50er Jahren, war nicht ganz so einfach, aber das ist egal. Wir Deutsche haben gelernt, das Währungssystem ist nicht so stabil, und wieder gab es eine Veränderung. Und das geht munter so weiter, weil nur einige Jahre später, nämlich ziemlich genau 10 Jahre später, wird dann auch noch der Euro eingeführt, eine Umstellung, wie man uns gesagt hat. Und das ist dann das Thema mit der nächsten Folge Glücklich trotz Geld im neuen Jahr 2022. Also komm gut rüber, schön, dass du zugehört hast, guten Rutsch, bis dann.
Das war Glücklich trotz Geld, der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Produktion und Redaktion Matthias Böttcher. Glücklich trotz Geld wird gesponsert von Timabo Finanzen. Weitere Informationen unter timabo.de. Alle Rechte an diesem Podcast liegen beim Autor. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.